Roommates dieses Landes, es ist soweit, AWFNR ist back. 362, ist das richtig, Joko?
Keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren bei so vielen Folgen. Wir sind schon so lange im Podcast-Game. Wir haben schon Podcasts gemacht, da war kaum einer von den anderen Podcasts da.
Ja, haha. Wohl wahr. Worüber haben wir geredet diese Woche? Ich weiß, ich habe schon wieder. Also es war ein schönes Telefonat.
Es war sehr, sehr viel und sehr intensiv. Wir haben, um vielleicht ein Highlight zu nennen, über meine Kopfhörer gesprochen.
Ja. Und wir haben über Pullis gesprochen. Wir haben über deine neue Show.
Über meine neue Show haben wir gesprochen.
Wie heißt deine neue Show?
Es gibt bis hier nur einen Arbeitstitel. Der King. Heißt "Stiehl mir nicht die Show".
Oh. Mhm. Ah, passt ja zum Inhalt.
Ja.
Oh, das muss man aber dann erstmal nachhören.
Da muss man aber die ganze Folge hören, um alles zu wissen. Ja. Genau. So ist es. Ich fand, es war ein sehr gutes Telefonat, weil wir haben uns ja in den letzten Wochen dann doch häufiger gesehen und jetzt bist du leider Gottes hier wieder in den USA drüben und auch wenn du sagst, dass du dich da sehr wohl fühlst, muss ich sagen, ich vermisse dich hier.
Ich vermisse dich auch. Aber ich bin ja bald wieder da.
Du bist bei mir. Im Herzen trage ich dich die ganze Zeit mit mir rum.
Das freut mich. Von wem werden wir denn präsentiert, wenn es jetzt gleich losgeht? Und mit was sind wir ausgezeichnet?
So, wir sind ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Wir haben der besten Newsletter im deutschen Podcast-Game. Wahrscheinlich sind wir auch die Einzigen, die einen haben. Aber wir haben vor allen Dingen einen ganz treuen Partner, den wir nicht missen möchten. Woche für Woche sagen wir immer wieder gern, wir werden präsentiert von
O2 für mehr O in deinem Leben.
Und jetzt
geht's los.
Geht's los.
AWFNR. Hallo Joko.
Hallo Paul. Ich muss hier gerade mal kurz.
Carlos ist gerade.
Hey,
Carlos ist gerade reingekommen.
Hey, Carlos. Auch. Hey, Carlos, how are you doing?
Joko says hello.
Hello, Carlos.
Sounds a little bit like hello, Moto. Do you know back in the days? Hello, Moto.
Hello, Moto.
I don't know. That's,
Ich sag's, wie es ist. Hier ist ein bisschen Chaos ausgebrochen, was Schlüssel angeht im PCH. Ich bin zurück in Kalifornien.
Ja.
Der Schlüssel von nebendran ist ja jetzt quasi so eine virtuelle Schule von meiner Tochter mit 2, 3 Freunden.
Ach krass.
Freundinnen. Und deshalb ist er jetzt wahrscheinlich mit meiner Tochter und den Freundinnen zum Mittagessen gegangen, der Schlüssel. Und wir kommen. I don't think we have a... It's probably with Polly. So. I don't know. Do you need to get in there?
Yeah, I just need...
Nee, ist mir runtergefallen gerade, sagen wir es mal.
Yeah. You dropped something, Joko is saying.
Just in case you didn't know.
Call my daughter. Here. Thank you very much. Sorry, Joko. Ach, Mann.
Ey, ist doch voll okay. Nein.
Es gibt manchmal Menschen, da rufst du an. Und dann, also ich habe 2 so Kandidaten, die rufen mich an. Und in der Sekunde, in der sie einen anrufen, sagen sie, ich sag hallo. Und dann sagen die, ja, warte mal kurz, Paul, warte mal kurz. Und dann machen sie erstmal was anderes. Und ich denke mir so, hä, ihr habt doch mich gerade angerufen. Wie kann das denn? Also ich verstehe, das ist andersrum, aber wie kann es denn? Genau das habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe dich angerufen und dann musste ich erstmal.
Es ist aber voll in Ordnung. Ich weiß ja, dass wir eine gemeinsame Mission am heutigen Tag noch haben und ich nicht zu kurz kommen werde. Ich werde noch mal auf meine Kosten kommen. Aber es ist genau wie, wenn du Menschen anrufst und denen dann sagst, ey, sorry, ist gerade schlecht, kannst du mich später noch mal anrufen? 90% der Leute sind immer so, nee, natürlich, kein Problem, ich rufe dich später noch mal an. Ohne zu checken überhaupt, dass ich gar nicht... Dass sie gar nicht selber angerufen haben. Aber ich bin jetzt gerade verlockt hier. Ich habe mir selber so ein Peroni reingezogen. Dieses italienische
Peroni war ich, ich war mit Rick Zabel, unserem heißgeliebten Rick, der ja Sportler ist und nicht so viel Alkohol trinkt. Und mit dem war ich in Köln unterwegs abends mit seiner Frau Leo, die saucool ist. Und dann saßen wir so da und dann war das so eine Bar in so einem Restaurant und alles war cool. Und ich so, ach, komm, ich trinke einen Negroni. Dann hat Rick gesagt, ach, weißt du was, ich trinke auch einen Negroni. Und dann habe ich gesagt, oh, weißt du, was ein Negroni ist? Und dann hat er gesagt, ja, ja, klar weiß ich, was ein Negroni ist. Und ich so, ja, okay, dann wundert mich jetzt, dass du ein Negroni-Typ bist, weil ist ja nicht so, also der Negroni-Trinker ist ja schon auch ein Trinker, sagen wir es mal so. Und als dann der Negroni kam und er so das Gesicht, er hat schon so wirklich sehr komisch geschaut. Mir war eigentlich schon klar, was passiert, dass er dachte, das wäre ein Peroni. Und das ist jetzt so ein rotes, komisches Geschirr. Und es schmeckt ja schon der erste Schluck von einem Negroni.
Hart.
Schmeckt schon eher wie Spül. Also es ist jetzt, also muss man sich dran gewöhnen.
Ja.
Da habe ich dann zwei Negronis getrunken an dem Abend und hat sich ein Peroni bestellt.
Ja, aber ich hatte mir auch eins von zu Hause mitgenommen, weil ich bin hier wieder bei unserem Freund Alex, ne, wo wir kochen waren auch abends mit SW2. Das haben wir beim letzten Mal übrigens gar nicht zu Ende diskutiert, wo diese Abkürzungen mit Namen herkommen und wer MH5 war.
Weißt du es inzwischen?
Nee, aber ich wollte jetzt tatsächlich die Diskussion gerne mal aufmachen, aber ich bin gerade im Haus und wie die coolen Kids sagen in München, ich bin im Haus. jetzt habe ich dieses Bierchen
im Tal.
Haus im Tal. Jetzt habe ich dieses Bierchen getrunken und irgendwie ist mir gerade nach, weil ich habe hier so ein, ich zeige das mal ganz kurz, ich habe hier so ein Zimmer, da ist noch eine Bar richtig mit drin da und jetzt hast du gerade natürlich auch schon gesehen, dass da Geschenke liegen, ich überlege gerade, ob ich mir...
Warum liegen da Geschenke?
Weil mein guter Freund Paul Ripke mir Geschenke hat bringen lassen.
Ach, ja?
Ja. Schön, ne? Ich habe mich richtig gefreut, wirklich.
Ja. Was ist denn mit dem Kopfhörer? Was, das ist ja jetzt.
Ach, also, hör auf!
Ich ist jetzt noch nicht das neue Produkt, müsste
man. Nein, aber ich habe ihn, pass auf, ich trage ihn immer in meinem Podcast-Kit. Ich kann ihn ja einmal aufsetzen. So würde ich damit aussehen. Hier, da ist.
Also lit.
Man müsste ihn jetzt so richtigerweise ansehen. Aber hier ist so ein super Special-Stecker. Und ich hab mir den zwar bestellt, aber dieser super Special-Stecker, ja, hör auf, nicht ach so. Den gibt es auch auf Klinke, aber ich habe noch nicht auf der Seite des Herstellers, ich weiß nicht, ob ich den jetzt nennen sollte, aber auf der Seite des Herstellers habe ich noch nicht gefunden, wo man quasi zubehörmäßig nur diesen Stecker bestellen kann. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen lost.
Und was ein Pech, oder?
Ja, was ein Pech.
Was auch immer dir passiert.
Und, leck mich. Das ist tatsächlich, ich sag's jetzt einfach, weil vielleicht hilft mir ja jemand von den Zuhörern. Es ist ein Sennheiser HMD 300 Pro, ja. Aber ich bin im Moment noch sehr amateurmäßig unterwegs, weil ich kann ihn halt nicht mit meinem Rechner verbinden. Und eigentlich wäre das mega, weil dann könnte ich jetzt, weil ich mache jetzt ganz kurz die einmal komplett ab. Ich würde halt eigentlich so hier sitzen und könnte halt so richtig professionell mit dir kommentieren und hätte die Hände frei und alles wäre super. Aber so habe ich halt einfach immer noch diese Dinger hier, die du hast mir damals, als wir angefangen haben zu podcasten, hast du mir so eine Liste gemacht von Dingen, die ich unbedingt kaufen muss, damit ich gut ausgestattet bin. Von angefangen über diese Kamera, die ich hier habe, über diese Kopfhörer hier, die ich hier habe. Und es macht mich halt
Darf
so...
Darf ich da was zu sagen?
Ja.
Weil ich habe also die Liste der Dinge... Das waren nicht die besten und es waren nicht die.
Was? Die haben Vermögen
ausgecheckten.
Gekostet.
Es waren die sinnvollsten. So wie wenn du, also du kaufst ja deinen Eltern, wenn die einen WLAN-Router brauchen, auch nicht das Mesh-Netzwerk, was ich dann per App, was auch immer, sondern so eine Fritzbox zum Beispiel. Weißt du, also so ein Produkt, was einfach funktioniert.
Ja.
Und so sind halt auch die Mikros, die sind ja so, dass da ein Kabel dran ist, das steckst du rein und dann kannst du bei QuickTime auswählen, dass es das ist. Und das ist ja genau das Problem.
Dass ich damit umgehen kann.
Genau. Genau, das egal, wer da dran sitzt, es gibt Bedienfehler sind minimiert, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Und es gibt nicht so viel Möglichkeiten, dass irgendwas fehlt und das vielleicht der ja und deswegen ist halt.
Ja, aber ich habe ja schon einen Schritt weiter gedacht. Also das Produkt hier ist halt für mich mega aus dem einfachen Grund, weil es Kopfhörer und Mikrofon in einem ist. So, das ist halt besser kann es ja gar nicht werden für mich. Und ich habe halt gerne die Hände frei. Die habe ich jetzt auch frei, fällt mir gerade auf, weil wenn ich das Mikrofon vor mir stehen habe, dann brauche ich.
Aber du musst in die Richtung reden, das stimmt schon.
Ja, und das ist ja was mir auch immer wieder angekreidet wird in den sozialen Medien, dass ich dieses Mikrofon nicht so handhabe, obwohl ich ja von Haus aus eigentlich gut damit umgehen können müsste, habe ich dann immer wieder das Problem, dass ich dann doch zu nah oder zu weit und dann ist die liebe Fritzi, die übrigens gestern Geburtstag hatte, alles Liebe nachträglich
Fritzi. Fritzi, herzlichen Glückwunsch.
Da freut sie sich sicherlich, dass du sie Fritzi Fratzi nennst im Podcast. Da sagt die liebe Fritzi auch so, ja, da müsst ihr auch mal gucken, so mit hier nah ran, weit weg. So, und jetzt habe ich es extra hingestellt, aber natürlich wäre der Abstand zum Mund und da muss ich ehrlich sagen, als ich das allererste Mal beim Fipsi Westermeier im Podcast war, da war ich schon angetan, weil der hatte so Headsets, die einfach immer den Abstand genau gleich gehalten haben. Und das ist natürlich die simpelste Lösung für so einen Zappelphilipp wie mich.
Ja, hatte ich bei Mascha jetzt auch. Fand ich erst unangenehm, ist aber natürlich viel, viel besser. Also wenn man so Podcast aufnimmt, vielleicht bauen wir dir einfach was. Und die was?
Ich habe was vergessen.
Was passiert? Was hast du vergessen,
Paul? Ich bin dir auf die Schliche gekommen.
Du bist mir auf die Schliche gekommen?
Ja, es gibt etwas, das hast du mir nicht erzählt. Aber okay, weißt du was?
Nach der Werbung. Ja. Kurz in die Werbung. Mein lieber Joko, Free Now. Ich bin mit dem Zug ein bisschen durch Deutschland gefahren und da habe ich Free Now benutzt als App, also als ich komme am Bahnhof an und dann, das hieß davor, glaube ich, mein Taxi und ist aber inzwischen viel, viel mehr als nur Taxi. Also es sind auch dieses Uber-mäßige Ride-Sharing, es sind Scooter, es sind verschiedene andere Mobilitätsgeräte und ich habe mich da angemeldet mit PayPal oder Kreditkarte und es hat hervorragend funktioniert und in der App kann man dann ganz normal auch damit bezahlen und kann wunderbar von Ort A nach Ort B und dann nach Ort C fahren und das war meine tatsächlich großartige Mobilitätslösung, als ich ohne Auto irgendwie angekommen
bin. Ist es auch zu 100%? Ich frage mich nur, bist du auch in Berlin damit gefahren? Weil dann hättest du wahrscheinlich Geld sparen können.
Was? Nein, ich bin in Berlin nicht damit gefahren. Warum?
Na, denn mit dem Gutschein AWFNR bekommen Neukunden in Berlin 5x50% und können den Code dafür einfach verwenden. Und das Ganze gilt sowohl fürs Carsharing als auch für Ride als auch für Scooter und zwar bis zum 31.12. Das heißt, solltet ihr noch nicht bei FreeNow sein und euch anmelden und in Berlin unterwegs sein, dann benutzt einfach den Gutscheincode AWFNR und dann habt ihr 5x50%. Die App findet ihr in sämtlichen App-Stores und da kann man sie sich einfach runterladen und dann geht's schon los. Weil du Schlitzohr, ja?
Ja.
Ich weiß nicht, warum, wieso und weshalb, aber ich sage jetzt mal den Namen Hinnack.
Ja.
Und jetzt kannst du mal eins und eins zusammenzählen. Und ich rede nicht von das rote Sofa oder der Radiosendung, wo du beim NDR warst oder so, sondern es gibt noch ein anderes Gespräch, was du mit dem Mann geführt hast, inklusive Bilder.
Über Golfen.
Alter. Ich habe diese Readly-App, weiß nicht, ob du die kennst, wo du so Magazine die runterladen kannst.
Ja.
Und habe halt so Interessensgebiete Sport angegeben und so, ne? Und dann scrollst du so durch und das ist dann so keine Ahnung, wenn du nach irgendwas suchst und ich weiß nach was. Und dann dachte ich so, hä, warte mal, der Typ da gerade so aus wie Paul auf diesem Golfmagazin.
Das aktuelle Cover der Golfen Style.
Scheiße, ich wollte das iPad heute mitgenommen haben und dir so Zitate immer wieder in der Folge. Ich hab's verschwitzt. Jetzt habe ich es natürlich auch erzählt, jetzt ist der Move raus, aber ich kann Dinge halt nicht für mich, ich bin zu ungeduldig, ich hätte es nicht hinkriegen können. Alter, ich habe Tränen gelacht, weil das wirklich so... Das Interview war auch so gut, weil du so total seriös, man merkte so richtig, wie du wolltest edgy sein, du wolltest aber auch irgendwie in der Golfszene angenommen werden, aber nicht als der halbglatte Golfer, sondern hast dann auch so Sachen gesagt, so, ja, wenn man den Ball, also ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, aber das ist schon so, nach einem harten Tag den Ball richtig treffen, da geht's mir einfach gut. Und ich dachte so, was ist denn das für ein Quatsch? Wirklich?
Ja. Oh Gott. Fakt, ja.
Das muss man dir ja wirklich sagen.
Joko, ich verstehe dich nicht.
Nee, ich habe mir kurz hier Alex hat mir ein Kärtchen da gelassen mit Bussi. Ja. Und dafür habe ich Nüsschen gekriegt. Aber du bist ja schon jemand, der, sag mal, du hältst ja nicht hinterm Berg mit Dingen, die in deinem Leben passiert sind, um das jetzt mal freundlich zu formulieren. Du bist schon jemand, der erzählt gerne und das ist ja auch immer spannend. So. Und du bist schon auch jemand, der gerne dann sagt, so, ja, und ich habe das und das gemacht die Woche und das habe ich gemacht die Woche und das habe ich gemacht. Aber dass du ein Interview für ein Golfmagazin gegeben hast, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wie kamst du denn dazu?
Cover Story Golf in Style. Und es gibt einen Podcast auch dazu, einen Golf-Podcast mit Hinnack. Und den haben wir, da war ich in Kreuznach, in Bad Kreuznach und habe in der Mittagspause das aufgenommen. Da haben wir uns sehr gut verstanden. Und da hat er mich dann eingeladen zum roten Sofa, zu dem Ort. Und da war ich auch. Da gibt es übrigens keinen Alkohol mehr seit Jenny Elvers.
Oh Gott.
Das ist leider wirklich so. Und aber dann waren wir da und haben, und da war ich in der Sendung auch. War ich sehr aufgeregt. Die ersten 5 Minuten ist meine Stimme immer so, ja, als er dann live doch war und ich so, ja, also, und dann war ich nicht so cool. Aber dann durfte ich kochen und habe mich zum ersten Mal wie so ein Fernsehkoch gefühlt, wenn man so mit so Kameras dann in so, Das ist ein super Gefühl. Ich muss aber sagen, danach hat der Restaurant, der Mensch vom oben, von dem Restaurant, ja, von dem ich so geschwärmt habe letzte Woche, der hat mir dann am nächsten Tag so eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, du Paul, ich habe gestern bei das zugeschaut, kannst du mir bitte unbedingt das Rezept für die verbrannten Auberginen mit der Tüte Chips zukommen lassen? Hat er mich hart weggedisst. Die waren ein bisschen angebrannt. Klar, Restaurant ist so ein bisschen. Oh ja, und da habe ich aber, das war übrigens, und daraufhin, auf die Sprachnachricht, habe ich bei mir auf Insta dann gepostet, hey Leute, wenn ihr einen Tisch braucht, schreibt ihm einfach eine Nachricht und bezieht euch auf mich. Klappt auf jeden Fall. Dann hat er nur zurück.
Das habe ich noch gelesen und dachte mir so, das passt irgendwie nicht in das Gesamtbild, was du mir von dem Restaurant erzählt hast. Ja. Super schwer, einen Tisch zu bekommen. Jetzt postest du das einfach.
Genau, das war, und er sagte darauf, Mobbing auf Boss-Niveau. Das,
sehr, sehr
so,
gut.
So war's. Und er hat jetzt, ich glaube, also inzwischen sind sie bis April oder nee, bis Mai. Selbst im Mai gibt's keine Tische mehr nächstes Jahr. Da haben auch wirklich auch viele Leute. Weiß ich jetzt nicht, ob das, aber er sagt, dass wirklich sehr viele Leute sich gemeldet. Er schickt mir das dann immer und er hat mir viele Sachen geschickt. Ach ja.
Aber Stichwort Mobbing auf Boss-Niveau, ne? Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt die Nüsschen parallel esse und so einen vollen Mund habe, aber.
Was für Nüsschen sind das?
Das ist tatsächlich so eine gute Nussmischung mit ein bisschen von diesen gecoateten hier, so Knickknack-mäßig, dann aber einfach Erdnüsse und so ein paar Wasabi-Nüsschen und die Mischung macht's.
Knickknack zum Beispiel ist ein schwieriges Produkt, finde ich. Also ich mag's sehr.
Magst du nicht? Aber, doch, ich mag's auch.
Ja, aber die High-End, das sind ja dann so Wasabi-Nüsse, das geht dann, aber wenn eine Packung Knickknack neben dem Thainacher Wasser im Hotelzimmer liegt, dann weißt du, es ist schwierig, oder?
Aber ich muss ehrlich sagen, so diese Nussmischungen hier, ne, also finde ich zum Beispiel gut, dass es hier in einem Gläschen kommt, nicht, dass es hier irgendwie so Umweltverschmutzungsthematiken hat, sondern ich mag das, wenn du dann dieses süß-salzige vom Knickknack hast und dann kommt das Scharfe vom Wasabi durch und dann hast du aber auch so ganz normale Erdnüsschen. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Erdnussbutter, hat sich mir nie erschlossen, bis heute nicht. Aber hier so diese Kombi finde ich super. Aber ich wollte gerade sagen hier, was hattest du gerade eben gesagt, auf Boss-Niveau?
Das ist mal gut, wenn man einen Satz anfängt und erstmal Nüsse sich in den Mund stopft. Soll ich dir was zum Thema Knickknacks erzählen? Dann kannst du kauen und dann. Nee,
ich hab's gleich, weil sonst passt es nicht mehr da rein. Aber ein Dissen auf Boss-Niveau war es, glaube ich, ne? Wie hast du es gesagt? Egal. Kann ich mit dir mal ganz kurz über
Mobbing.
Mobbing auf Boss-Niveau, das war das Wort, genau. Ja. Instagram hat mich hart gemobbt die Woche.
Nee, das war ich. Du meinst mit der Million, ich hab dich verarscht. Ich kann ja. Ich hab dir einfach ein paar Fans gekauft und die sind ja dann immer am nächsten Tag weg.
Also nee.
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe gesehen, was passiert ist.
Das ist aber wirklich nicht. Also das Verrückte war wirklich, bei mir stand eine Million und es war für mich auch so totaler Surprise, weil ich wusste, dass ich ein paar Tage vorher, glaube ich, 952.000 oder so hatte. Und dachte mir so, Mensch, das kann ja doch noch was werden mit der Million dieses Jahr, wenn du sie jetzt schon hast. Es hat sich mir nicht erschlossen, wo diese 48.000 Leute herkommen sollten. Und dann habe ich es gepostet, habe dann auch schon in den Kommentaren bei Leuten gelesen, so, ey, du hast nur 954.000, lüg doch nicht. Und dann habe ich auch so in meinen Direct Messages da hinten, so im dritten Ordner, wo man nie guckt, habe ich dann irgendwie auch so 1.000 Nachrichten gekriegt, so wegen deiner Follower, bla. Dann guckst du da drauf und haben die so Screenshots geschickt, wie ich 954.000 Follower hatte. Und ich frage mich, wieso wurde mir eine Million angezeigt, während andere 954.000 gesehen haben? Und warum spielt Instagram mit meinen Gefühlen? Was ist da das Problem, Heiko Hebig?
Ja, es war ein Rundungsfehler wahrscheinlich.
Nein.
Das wird ja passieren. Das ist ja ein technischer Vorgang, wenn aus drei Zahlen, also der erste schöne Vorgang ist ja, wenn quasi aus 9.999 aus vier Zahlen werden 210.000. Also da wird dann abgekürzt. Da steht dann nur 10K oder 10T. Und aus diesen würden dann wieder bei 999 wird ja eine Million. Das ist wieder ein Zeilenumbruch quasi. Und der ist wahrscheinlich fälschlicherweise schon, das haben die schon mal getestet, damit sie bereit sind.
Ob mein Account eine Million tragen kann.
Ja, ob Joko, wie das so aussieht mit dem Benutzernamen und deiner Beschreibung. Und in dem Moment hast du es wahrscheinlich gesehen. Aber es ist natürlich ein hartes. Also du hast dich wahrscheinlich gefreut in dem Moment,
ja,
oder?
Natürlich. Ich war vollkommen außer mir den ganzen Samstag. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, aus dem Nichts 48.000 Leute. Manchmal muss man dazu sagen, nach Sendungen ist es ein exorbitanter Anstieg an an Followern. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, vielleicht war es, weil wir die letzte Sendung verloren haben und irgendwie alle jetzt sehen wollen, wie ich dieses DFB-Pokal, wollte ich gerade sagen, dieses U21-Nationalmannschaftsspiel kommentieren muss, was übrigens morgen Abend ist, Halleluja. Aber wo ich dann dachte, das kann ja nicht sein, so viele auf einen Schlag. Aber es war mir dann auch irgendwie egal, weil ich es so geil fand, dass man mit einem Mal die Million geknackt hat. Und es hat wirklich so, auch wenn das total absurd klingt, hat das irgendwas mit mir gemacht. Und ich dachte mir, mega, dann habe ich dieses Jens Lehmann-Bild von mir gepostet, Jakob, wie er mir einen Kaffee macht. Und einen schenkt.
Premium-Content.
So. Premium-Content einfach, genau so. Wo auch keiner drauf eingegangen ist. Ne? Keiner war von diesem Premium-Content beeindruckt. Allen waren es egal. Also ich hätte auch wahrscheinlich mich nackt posten können. Hätte auch keinen interessiert. Fand ich richtig enttäuschend.
Meinst du? Das stimmt nicht.
Stimmt, das einmal, ja, haben wir schon mal gemacht. Fit,
ja. Ja. Aber also, es tut mir leid. Ich habe nichts damit zu tun. Das ist aber nur eine Verzögerung. Das ist ja kein aufgeschoben und nicht aufgehoben. Es wird ja demnächst passieren, dieser schöne Moment. Du konntest jetzt schon mal reinfühlen, wie sich das dann anfühlt.
Meinst du,
es
war ein Blick in die Zukunft? Umso schöner ist
doch, genau, das war wie wenn du ein Weihnachtsgeschenk schon mal hinter der Tür entdeckt hast am 10. Dezember oder sowas. Und dann machst du es aber wieder weg, weißt du? Und dann aber weißt du, ach, am 24. da kommt dann mein Buggy, der kleine achtjährige Joko. Guck mal, ein Laufrad.
Ja. Ein Laufrad wäre so ehrlich.
So ist es.
Ja, aber wenn man mit dir einfach befreundet ist und die liebe Fratzi, die gestern Geburtstag hatte, mir kurz vor der Aufnahme noch was rein. Darf ich mal kurz reinlauern, was es ist, bitte? Darf ich das aufmachen?
Hast du es noch nicht aufgemacht, die Geschenke? Nee. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Joko Winterscheidt hat gewonnen in der Lotterie. Sind einfach ein paar Sachen für dich. Sind meine ersten Weihnachtsgeschenke, die du jetzt einfach auch aufmachen kannst. Ist egal.
Also ich habe es einmal in Größe S und einmal in Größe XXL. Dafür schon mal vielen Dank. Für wen ist XXL? Ist das so? Ja, hier. Da kann ich einmal zeigen. Einmal in Größe S und einmal Größe... Ich hoffe, Fratzi fragt sich jetzt auch gerade. Oh, habe ich ihm die richtigen gebracht? Ja,
ziemlich sicher tut sie das. Was ist es denn überhaupt?
Ich habe eine Vermutung. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich nichts umsonst möchte. Ich wollte mir tatsächlich einen bestellen. Oh, fuck, der ist gut. Da lief no one behind, Rudi. Oh, den finde ich mega gut.
Aber es ist eine Special Edition davon, Farbe, siehst du das?
Ja, aber das habe ich mir gerade, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil die Farben da so geil drin vermischt und verwischt sind. Hast du da einfach mehrfach Farbe drüber gezogen oder wie hast du es gemacht?
Nee, wir haben, also Sassan hat das gemacht von den Weldon Studios. Das sind so Printer, wo wir diese Pullis gemacht haben. Also ich habe quasi einen Paris-Hoodie gemacht, ohne was drauf. Also der ist geschnitten wie meine Hoodies und die Taschen sind so und die Labels und alles und die Kapuze vor allem. Und dann haben wir quasi auf die leeren Hoodies was draufgedruckt durch Siebdruck. Und dabei kann man auch unterschiedliche Farben machen. Und wir haben einerseits 300 schwarze gemacht, dann haben wir aber nochmal 8, 9 für die besten Freunde Farbverläufe in den Paris-Farben quasi gemacht.
Also
von dem Druck.
Der S sieht, glaube ich, so aus, als wenn er mir aber passen könnte.
Ja, die sind so ein bisschen oversize geschnitten. Das müsste, ja, S, nee. Ah.
Doch, ich glaube schon. Guck mal. Doch, der passt.
Ja?
Safe, ja.
Guck mal, ist unisex, weißt du?
Aber ist ja vollkommen okay. Sag mal, da will ich dazu was fragen. Weil ich hatte gesehen, dass die One-Up-Leute das quasi schon mehrfach, glaube ich sogar, sag, also ohne sich, jetzt fange ich an, in eine Grauzone meines Wissens vorzudringen, gesprayt hatten, sagt man das so?
Ja.
Ja, gut.
Gesprüht
hatten. Hast du die dann einfach angeschrieben und gefragt, sag mal, kann ich das benutzen, hier eure quasi?
Nee, das hat, ja? Tristan Püttner hat das alles einsortiert und natürlich hat auch Erik Marquardt damit was zu tun. Und wir haben halt überlegt, was kann man denn noch machen, wie kann man denn, fairerweise, ich habe gerade einen Krampf im rechten Bein, aber
fairerweise, okay.
Fairerweise, also was heißt fairerweise, unfairerweise geht das Thema ja so ein bisschen unter jetzt. Und so schön ihr da wirklich einen großartigen Akzent drauf gesetzt habt mit eurem 15-Minuten-Beitrag, der wirklich mega geil war fürs Thema, um Aufmerksamkeit zu generieren, ist das wieder ein bisschen weg. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was man noch machen kann. Und dann war das einer der Dinge, dass OneUp das Design machen kann. Also genau so war es. Die haben sich das ausgesucht oder haben es gestaltet, würde man sagen. Und ich habe dann einfach den Print gemacht und der es ist halt, also es ist ja ein bisschen kompliziert, wie das so mit, also ich Das ist auch ein bisschen eine moralische Frage, glaube ich. Mhm. Also wie siehst du Charity bei so einem Projekt jetzt zum Beispiel? Also wenn du...
Entspannt.
Wenn du jetzt 70 Euro für den Pulli bezahlst, was sollte davon dann an Leave No One Behind zum Beispiel gehen? Von also den Sachen, damit es Charity ist oder wie, also ich weiß genau, was ich tue und ich habe auch eine klare Meinung, ich kann es dir auch gleich erklären, wie wir es da gemacht haben. Ich habe nur, wie denkst du das? Also wie viel Euro davon gehen?
Also ich sag mal so, wenn es ganz, also die Dinge, die mich am meisten überzeugen, sind, wo man sagt, 100% gehen an, ne? Was natürlich dann immer so ein bisschen schwer ist, weil hier natürlich auch Kosten entstehen im Sinne von, das muss ja erstmal hergestellt werden und das muss dann irgendwie auch der Drucker muss sagen, er macht es umsonst und die Farbe etc. 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 Das heißt, jeder, der eigentlich auf dem Weg der Produktion seinen Teil dazu beiträgt, sagt, ich verzichte auf das, was ich daraus bekommen würde oder anders gesagt, das, was ich dafür bezahlen muss, das spende ich. Also das ist quasi dann, ich sag jetzt mal blöd gesagt, weil ich meine, mich zu erinnern, dass du die kompletten 70 Euro für den Hoodie Leave No One Behind spendest. Da ist quasi ja dann, sag ich mal, die laufenden Kosten, die du da draus hast, wie den Hoodie, Verpackung, Versand etc. etc., dass das halt Kosten sind, wo man sagt, okay, das ist mein Invest, das ist meine Spende, wenn man so will, an Leave No One Behind und den Rest füllen halt die auf, die sich dann den Hoodie auch kaufen. Das ist immer so die Traumsituation. Es gibt ja aber tausend andere Situationen, wo dann irgendwie das Anliegen so viel größer ist und man über vielleicht sechsstellige Beträge redet, um irgendwo irgendwas an den Start zu bekommen, das Aufmerksamkeit generiert, wo man sagt, okay, erstmal muss dieser sechsstellige Betrag gecovert werden und dann alles, was übrig bleibt, und da wird was übrig bleiben, geht dann halt an welchen Zweck auch immer. So kann man es natürlich auch machen, aber dann denke ich mir immer so, es gibt mittlerweile, glaube ich, Möglichkeiten mit relativ geringem Aufwand und relativ geringem finanziellen Aufwand, vor allem relativ großen Bass zu erzeugen, aus dem wiederum auch sehr viel Geld generiert werden kann, der dann wiederum dazu führt, dass das Geld dem richtigen Zweck oder einem guten Zweck zugeführt wird. Ich habe zum Beispiel Common Goal, sagt ihr das was? Kennst du das?
Ja.
Finde ich eine irre, kannte ich nicht bis letzte Woche, da habe ich den Jürgen kennengelernt, der das macht. Da haben sich mittlerweile, glaube ich, 170 Fußballer europaweit, also auch wirklich Top-Level-Fußballer, so von den Deutschen, die er mir genannt hat, ist wahrscheinlich öffentlich einsehbar, kann man da wahrscheinlich sagen, von Mats Hummels über Julian Nagelsmann oder Timo Werner oder Jürgen Klopp und Co., die halt 1% ihres Jahresgehaltes jedes Jahr dieser Vereinigung zur Verfügung stellen und das wiederum gespendet werden kann. Finde ich eine mega Initiative, weil es einfach so simpel und gut ist. Du sagst einfach, 1% von dem, was ich verdiene, gebe ich safe weg für diesen Zweck, den die bestimmen. Und natürlich ist damit wahrscheinlich noch lange nicht das abgedeckt, was sie jedes Jahr an Gutem tun. Aber sowas ist ja genauso, sag ich mal, aufgesetzt. Aber per se finde ich es schon irgendwie geil, wenn man weiß, 100% von den Erlösen gehen irgendwie zu irgendwem, der dann davon was hat.
Genau, so sehe ich es auch. Also du hast es ja auch perfekt, also in dem Fall gehen wirklich 70 Euro pro, da kommt ja auch 19% Mehrwertsteuer. Also auch das ist ja Endkunden, also kommt auch nochmal auf die Kosten, so blöd wie es klingt. Angefangen haben wir es eigentlich mit Viva Con Aqua, muss ich sagen. Also so, da war so der erste Moment, wo ja Spenden generiert werden durch Becher und durch Kleinspenden und dann gehen die von dem Festival weg und dann haben die ja Geld und haben quasi Materia und mich und Meckes und zwei, drei andere nach Uganda eingeladen und wer da die Flüge zahlt. Und da war Martin völlig klar und ohne irgendeine Diskussion sofort, natürlich bezahlen wir selber die Flüge. Auch wenn wir dadurch ja wieder was generieren für die Charity dort, ist es, glaube ich, gibt es ja keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Aber wer weiß, wie, also es war nur wieder schwer zu entscheiden, weil dadurch ist natürlich jetzt auch ein Limit dran. Also so blöd wie es klingt, ich habe nur so und so viel Hoodies, weißt du? Also ich kann jetzt nicht 10.000 davon machen, weil das kann ich mir zum Beispiel nicht leisten, wenn ich das mit 10.000 Hoodies mache. Weil es mich mich kostet es ungefähr die Hälfte tatsächlich. 35 Euro kostet mich das pro Spende zusätzlich. Also was ich total fair finde, dass man quasi sagt, man macht eine Spende von 70 Euro. Die Hälfte davon kommt von dem Benutzer, also derjenige, der den Pulli bekommt. Und die andere Hälfte davon kommt von mir. Und das finde ich eine super Aussage so
fair
per se. Aber ich kann mir das halt nicht leisten, 10.000 davon
nee, zu aber, machen. Nee, aber das ist ja dann, glaube ich, wollte gerade sagen, aber das ist wahrscheinlich der eigene Maßstab, ne? Wo man halt sagt, ich würde gerne mehr machen wollen, so, aber ich muss mir halt selber auch dann sagen, okay, wo ist denn das Limit, was ich tragen kann? Und ich finde, da ist dann halt einfach auch genau der Punkt, wo man sagen muss, okay, da sollte man dann aufhören, weil es bringt ja auch gar nichts, wenn du dich jetzt in die Situation bringst, finanziell nicht mehr in der Lage zu sein, irgendwie dein Leben zu leben, dann bringt es halt keinem was.
Ja, das stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, wo warst du letzte Woche? Also wie darfst du das inzwischen erzählen? Deine Geheimmission, sie sah ja auf Instagram relativ fancy aus, würde ich sagen.
Oh, hast du mein Instagram-Feed verfolgt oder was? Nur weil ich so schicke Schuhe anhatte. Ich war mit Riccardo Simonetti, war ich essen.
Ja? Nee. Wo denn?
Riccardo Simonetti hat mir das Beste. Ich hab so sehr, sehr absurde, schicke Schuhe getragen. Schicke Schuhe wirklich nur deshalb, weil die halt geglitzert haben. Deswegen sage ich, es sind schicke Schuhe. Eigentlich hatten die nichts mit schicken Schuhen gemeint. Und Riccardo Simonetti hat mir nur darauf geschrieben, das fand ich sehr, sehr, sehr lustig, dass er sich sehr freut, dass ich endlich normal geworden bin und dass wir jetzt endlich gemeinsam ausgehen können. Wir hatten mal einen sehr lustigen Abend auf dem Opernball oder Operngala in Berlin war das, wo ich abends sehr angetrunken in ihn reingelaufen bin und er hatte so ultra krass glitzernde Schuhe an. Dann habe ich nur jetzt so, ey Riccardo, du weißt, ich liebe dich, du bist ein Megatyp so und für alles, was du machst, du bist einfach einzigartig und das ist das Tolle an dir und das schätze ich so wahnsinnig, aber diese Schuhe sind so unfassbar hässlich. Dann hat er nur gesagt, hat sich totgelacht und meinte so, Saint Laurent, 1400 Euro. Und in dem Moment war das total absurd, weil mit dem Moment, dass man wusste, dass das irgendwie ein krasser Designerschuh ist, den er da trägt, war der Schuh so legitimiert und ich habe mich selber so dabei ertappt, wie dumm der Gedanke meinerseits war. Aber das nur als Randnotiz zu der Geschichte meiner Schuhe und warum Riccardo Simonetti mir schreibt, dass er sich darüber freut, dass ich endlich normale Schuhe trage, wo ich sehr drüber gelacht habe. Wenn das raus ist, darf ich drüber sprechen, dann ist es schon öffentlich. Ich war in Spanien für eine neue Show und habe da einen Opener gedreht für die neue Show.
Für meine neue Show.
Es wird eine neue Show mit mir im Januar geben, die wir jetzt dann Richtung Herbst haben wir schon, Richtung November, also fast Winter, aufzeichnen werden, wenn es die Bedingungen hier zulassen, wovon ich doch dann stark ausgehen möchte, weil ich ultra Bock darauf habe und heiß bin wie sonst noch was, weil ich halt einfach ewig keine eigene Show mehr hatte so und das jetzt einfach so ein bisschen ein kleiner Traum ist, der da nochmal wahr wird, weil ich habe immer so nach dem einen gesucht, worauf ich ultra Bock habe und wir haben eine sehr, sehr, sehr spezielle Quizshow entwickelt, die ich ProSieben vorgestellt habe und ProSieben nur gesagt hat, okay, die Idee ist so bescheuert, das machen wir. Und ich glaube, in dem Moment habe ich mir noch nicht so komplett alles umrissen, was das bedeutet, weil, ich fasse mal kurz zusammen, da geht es darum, dass ich am Ende in der Show gegen jemanden antrete. Es ist ein Quiz, da sitzen 3, 4 Teilnehmer im Panel, die ganze Show gegen mich antreten und einer kommt nur von denen ins Finale und im Finale treten die dann gegen mich an und wenn ich die Show verliere, ja, gegen die Person, die mit mir im Finale ist, dann verliere ich wirklich die Show im Sinne von dann bekommt die Person, die die Show gewinnt, meine Show. Das heißt, der Einsatz der Show ist mein Job als Moderator der Show. Und dann wechsle ich, und das ist das Einzigartige, ins Panel und muss mir quasi in der nächsten Folge unter den besten Umständen, wenn sie denn dann funktioniert, aber unter den besten Umständen dann meine Show zurückholen. Aber es kann auch sein, dass ich meine eigene Show exakt einmal moderiere, weil ich nicht klug genug bin, sie mir dann danach wiederzuholen und 50 Jahre zuschaue, wie ich versuche, mir die Sendung wiederzuholen. So, und wir haben ein Panel, was ich jetzt hier noch nicht nennen möchte, weil wir noch gerade dabei sind, das zusammenzustellen. Aber es ist absurd, so viel kann ich sagen. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus, dass das funktionieren wird. Und es ist wirklich absurd. Also da haben Personen zugesagt, worüber ich mich persönlich auch sehr gefreut habe, weil es alles so dann auf privater Ebene angefragt war und alle Bock hatten. Und auch alle total den
Matthias
Spaß
daran. Schweighöfer, nee, Matthias, Janine Michaelsen.
Ich sage nichts. My lips are sealed. Das halte ich mir noch ein bisschen zurück. Okay. Aber dafür war ich in Spanien und habe einen mega geilen Opener gedreht. Mit Schmidti zusammen war ich da und Bode, ein unfassbarer, auch ein alter Kollege tatsächlich von MTV, der aber eine unfassbare Karriere als Werbefilmregisseur gemacht hat und ein unfassbar toller Mensch ist, was einfach so Bilder angeht, der eine Bildästhetik machen kann. Und was total witzig ist,
Der Kameramann, mit dem Bode seit 3 Jahren alles dreht, ist Tim Sedgwick gewesen. Und Timothy Sedgwick heißt er auf Instagram. Timothy ist von einem meiner Schulkameraden, also mit dem ich zur Schule gegangen bin, der große Bruder. Und Timothy kommt quasi aus dem gleichen Kaff wie ich. Und wir haben uns jetzt in Spanien das erste Mal seit Gefühl, wahrscheinlich 20, 25 Jahren wiedergesehen, als wir diesen Opener gedreht haben. Und das Lustige war, wir hatten sofort so, weil wir aus dem gleichen Kaff kommen, kennst du wahrscheinlich, so einen totalen Vibe miteinander. Das war so der gleiche absurde niederrheinische Witz, den keiner so richtig witzig findet. Und das Geile war, Schmiddi war halt dabei. Und Schmiddi erträgt meinen Humor ja eh nur sehr schwer. Dann war Timothy aber dabei. Und Timothy, der Schmiddi dann wiederum nicht so gut kennt, meinte dann irgendwann, Schmiddi, ich habe nicht das Gefühl, dass unser Humor speziell ist. Ich habe eher das Gefühl, dein Humor ist sehr speziell. Und es war einfach, es waren mega 2 Tage. Es waren eine ultra krasse Location von einem Wahnsinnsarchitekten aus Spanien, der die absurdesten Gebäude schon gebaut hat. Die aber durchaus eine Affinität zur Architektur. Und habe mir dann so ein paar von den Sachen angeguckt, die er da gemacht hat. Wirklich, also selbst meine Wenigkeit mit wenig fotografischem Talent hat in dieser Location 10.000 geile Bilder gemacht, die alle nur mit dem Handy gemacht wurden, weil ich meine Kamera zu Hause vergessen hatte. Aber selbst damit hat es ultra Bock gemacht. Hab ich dir welche geschickt?
Nee. Du hast nur die Selfies, die du... Das finde ich manchmal so ein bisschen... Also ich will jetzt nicht gleich wieder stänkern. Also ja. Geil zu der Show. Kurzes Feedback.
Ja.
Das ist ja quasi wie King beim Tennis. Also wenn man früher, ja. Wenn man zu 4. oder zu 5. Tennis gespielt hat, kann der King drüben, ja. Du bist jetzt der King am Anfang und mal schauen, wer dann so kommt. Finde ich sehr gut. Zweitens, der ein bisschen enttäuscht bin ich manchmal, wenn du mir so Fotos schickst, privat auf WhatsApp, und ich danach dann aber sehe, dass du die gleichen Fotos auf Instagram gepostet hast. Ich weiß nicht. Also das fühlt sich manchmal so ein bisschen...
Ohne Wertschätzung, aber also, ich schick dir noch 2, 3 jetzt kurz. Die
so andere Interpretationen finde ich auch immer noch ganz schön.
Ich habe eins gemacht, auf das bin ich richtig, richtig stolz. Da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Warte, ich muss kurz suchen. Halleluja, was habe ich denn hier alles für Fotos drin?
Die Hoodies sind übrigens beide Größe L, nur mal so. Ich weiß nicht, wie du auf S und XXL
stand auf den Paketen, die Leute, die Instagram...
Ja, die Pakete sind aber nicht die, die es sind. Sie sind beide L, sie sind deine Größe. Just saying. Wurde mir gerade getextet, weil ich Fritzi kurz gefragt habe.
Deswegen ist jetzt auch der... Warte, ich muss einmal kurz hier gucken.
Deswegen. Okay, aber dann geht es... Also, kurze Frage, was ist ein Open, ne? Das ist wie, was die ersten 15 Sekunden quasi kommt?
Genau,
oder
genau,
ist
genau,
die
genau.
Werbung
das,
für die
Werbung? Nee. Das ist das, was quasi der... Ich muss jetzt ganz kurz einmal kurz das Bild hier suchen. Warte, ich brauche eine Sekunde. Weil da bin ich sehr stolz drauf, auf das Bild.
Double Tasking?
Ja, nicht möglich, hier. Bin ich gespannt, was du sagst, wenn ich dir das schicke. Hast du gekriegt?
Ja. Es sieht abgefahren aus.
Aber ist es fotografisch geil inszeniert?
Nee.
Nee, okay.
Weil keine, also die Linien sind ja nicht parallel und so weiter. Und die
ja, das Haus ist
Insel
nicht
geht nicht ins Haus und der.
Oh Gott, ist das anstrengend mit dir. Sag ja, doch einfach mal, ja, das ist ein tolles Bild.
Ja, das ist ein mega geiles Bild, Joko.
Nein, ist ja okay. Wenn wir
Ultra.
Warte, dann schicke ich dir noch eins. Ich will jetzt mal Props okay, von dem ja. Fotoprofi haben hier. Vielleicht, ja. Vielleicht gefällt dir das besser. Oder warte, ich habe noch eins. Vielleicht gefällt dir das auch besser.
Das ist schon besser. Das zweite ist besser.
Ja,
muss man sagen. Das ist ein schönes Bild. Foto-Community von Joko Winterscheid. Das heißt, du hast da auch so ein kleines fotografisches Talent bei dir dann entdeckt und
ja,
hast genau. Du auch schon so ein weiß nicht, so ein Account, wo man dann abstimmen kann und wo man das einreichen kann?
Ja, ich habe noch so einen privaten Foto-Account, Joko Taking Pictures heißt der. Das ist
blau. Sehr schön. Das Blaue, ne? Finde ich am besten.
Ist irre, ne? Ist irre, oder?
Ist irre. Wer ist der mit den langen Haaren? Ist das
der Regisseur? Der obere ist Bode, genau. Ja. Das ist der Regisseur und der untere ist Tim. Ah, das war eine gute Zeit, weil man auch wieder so ein bisschen mehr in dieses, natürlich hast du also mit JKP7, also Joko und Klaas gegen Pro7, hast du natürlich auch irgendwie ein Format, das ist aber jetzt schon einigermaßen etabliert und du weißt ja, wie ich bin. Ich neige ja dazu, immer irgendwie gerne neue Dinge anzufangen so und bin dann immer ultra euphorisch und es fühlt sich gerade so richtig an, dass man, dass da so eine geile neue Show kommt und auch dieses Spielprinzip, habe ich ultra Bock drauf, weil das Krasse ist ja auch, ich bin ja auch jemand, der tendenziell jetzt sagt, ohne Proben ganz nach oben. Das ist mein Motto in dem Business. Und da hilft es halt, eine Sendung zu haben, wo ich eigentlich nicht viel wissen darf, weil ich darf natürlich auch keinen Vorteil haben den Kandidaten gegenüber. Und das bedeutet, ich laufe da so ein bisschen blind rein. Es gibt ja die Mär von Stefan Raab. Ich habe keine Ahnung, ob sie stimmt oder nicht, dass er um 7:30 noch gegrillt hat zu Hause auf der Terrasse, wenn um 7:45 Schlag den Raab losging und er so um 7:07 reingelaufen kam. So, hallo, da bin ich, Entschuldigung, ich habe noch gegessen. Was machen wir denn heute? Und genauso ähnlich wäre es dann ja bei mir.
Weil du nicht wissen darfst, was die Spieler...
Ja, weil ich nicht wissen darf, was sie... Also die ersten Spielrunden schon, weil die muss ich ja hosten, aber ich muss halt da eher nur dann quasi die Karten lesen können. Und das kommt mir auch sehr nah. Aber das ist, ich glaube, das wird sehr, 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 sehr viel Spaß machen.
Wann kommt das? Dienstagabend, 20:15 Uhr?
Dienstag oder Donnerstag, ja. Da weiß ich jetzt gar nicht, was der letzte Stand war.
Aber 20:15 Uhr.
20:15 Uhr, ja.
Primetime.
Primetime at the beginning of January in TV stations, TV sets near your living room.
Aber auf ProSieben.
Auf ProSieben. Klar.
Jetzt gehen wir einmal ganz kurz in die Werbung und ja, dann sind wir wieder zurück. Mein lieber Joko, O2, wir haben ja mit Barbaros mal telefoniert, erinnerst
richtig,
du noch?
Richtig.
Der Service-Mitarbeiter, der also sehr eloquent, tolle Stimme und auch gute Geschichten, die er da erzählt hat, hat mich zumindest sehr interessiert. Aber wir hatten ja noch so 2-3 weitere Fragen, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, die wir da nicht auflösen konnten, weil die Zeit dann knapp wurde, weil wir ja sehr, sehr spät mit Barbaros telefoniert haben und B, wir dann dachten so, vielleicht kann man das im Nachgang nochmal nachschieben. Und ich möchte jetzt hier einfach nur nochmal ganz kurz erwähnen, was denn eine dieser Fragen war. Beantwortet hat sie die liebe Victoria, die ebenfalls im Service bei O2 arbeitet. Und die Frage war, was war dein Emotionalster? Was war dein emotionalster Moment an der O2-Service-Hotline?
Ich habe die Antwort hier schon mal vorbereitet.
Mein schönster Service-Moment war, als ein Kunde an seinem Hochzeitstag vom Internet gesperrt war, weil sich eine Zahlung mit der Sperre überschnitten hatte und ich die Freischaltung an meine Teamleiterin weitergegeben habe. Der Kunde war danach überglücklich, gab an, dass er mich in seinem Ehegelübde mit einbindet und bedankte sich mit den Worten, sie haben mir meine Hochzeit gerettet.
Das ist natürlich nicht schlecht. Hochzeit retten von O2?
Ja, Hochzeit retten von O2. Mir stellt sich nur die Frage, so, warum hat der Internet auf seiner Hochzeit gebraucht? weiß man ja nicht. Ne? Es gibt viele Momente, wo man Internet braucht, aber ich hoffe nicht, dass es eine Streaming-Hochzeit war oder dass dieser sich quasi das Ja-Wort per Videoschalte geben mussten oder so. Aber so oder so, wenn da geholfen werden kann, auf so kurzem Dienstweg, muss ich sagen, super. O2 verbindet jeden Tag Millionen von Menschen und die sind einfach da, wenn man sie braucht, sogar bei deiner Hochzeit. Aber wir hatten noch eine Frage.
Ja, Vanessa habe ich gefragt, also wir zusammen gefragt per Sprachnachricht, was war denn der schönste Moment während ihrer Zeit? Und das ist ihre Antwort.
Einen Fall hatte ich nach 2 Jahren. Eine Kollegin kam zu mir, meinte, hier, eine Kundin, wollte nicht mit mir reden, die hat wohl vor 2 Jahren mit dir gesprochen, war so zufrieden mit dir, es gibt für sie keine andere Mitarbeiterin, rufst du sie bitte zurück. Also das sind halt so Momente, die sieht man in der Öffentlichkeit, bei Facebook, im Netz, die sieht man nicht, aber wir bekommen sie halt mit und das ist unglaublich schön.
Das ist tatsächlich schön, Joko, oder? Also, wenn ich Podcast aufnehme, ja? Dann will ich das auch einfach immer nur mit dir machen.
Oh, Paul.
Das ist wirklich... Ist, wie es ist. Gucci, Gucci, Galala.
Gucci, Galala. Hättest du jetzt nicht Gucci, Gucci, Galala gesagt, hätte ich das geglaubt, so hast du den Moment versaut. Okay, aber...
Nein, das stimmt nicht.
Freut mich aber auch für Vanessa und vor allen Dingen finde ich, ich kenne das Problem, dass wenn man sagt, so mit der Person habe ich mal telefoniert, die hat mir sehr geholfen, dann möchte man einfach nur noch mit der einen Person sprechen und umso schöner, wenn es dann tatsächlich auch mal bei den Personen ankommt. Also kann ich nur nachvollziehen und die meisten, oder ich sage nicht die meisten, alle im O2-Service sind von einer Qualität und von einem Kaliber, da kann sich manch einer was von abschneiden.
Welcome back bei AWFNR. Hast du Content der Woche für mich, lieber Joko?
Nee, ich habe keinen Content der Woche. Aber
Entschuldigung. Ich habe einen Content der Woche.
Achso, Entschuldigung, ich wollte gerade Richtung Gewinner rübergehen, aber mach du mal.
Content der Woche ist für mich Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Netflix. Haben auch schon 18 Leute jetzt empfohlen, sind wir etwas hinten dran. Wir sind jetzt nicht, nicht gerade, lohnt sich. Ich habe es jetzt erst gesehen, lohnt sich absolut, ist ist ganz gut. Hat auch, also ich habe jetzt meine Instagram-Pause wieder gemacht. Ich habe die App gelöscht und um mal 3-4 Tage mal durchzuatmen, das ist tatsächlich. Guckt sie an. Das ist eine sehr gute Netflix-Dokumentation.
Hatten wir ja auch schon im Newsletter erwähnt, aber glaube ich, weil wir beide mitbekommen haben, dass alle sagen, wie geil sie ist. Ich habe sie tatsächlich auch noch nicht gesehen. Weil ich habe irgendwie, ich glaube, Tommy Schmidt war es, der gepostet hatte, von wegen so, ich glaube, die haben diese Doku nur gemacht, damit dann wiederum alle sagen, wie geil diese Doku ist auf Social Media, was dann wiederum das System zum Implodieren bringt. Ich habe tatsächlich einen Gewinner der Woche und das wird jetzt sehr, sehr unangenehm für dich, weil du hast mir was erzählt, wo ich mich frage, warum man damit hinterm Berg hält. Also ich verstehe ja, manchmal erzählt man Dinge nicht, was man alles so Gutes tut, aber ich finde gerade in so einer Story, wie bei dem, was du da mit deinen Klamotten machst, ist es ja etwas, wo man sagen kann, ja, natürlich, ne, ist es immer so die große Frage, ist das richtig, die Art und Weise, etc., etc., aber ich finde, wenn man dann daraus was Gutes macht, nicht nur wie du jetzt die Leave No One Behind Hoodies machst, sondern dass du ja auch, und ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass ich es erzähle, für jede Bestellung, die bisher eingegangen ist, habt ihr einen Baum gepflanzt bei Paris, und da muss ich schon sagen, dass du, und wenn es stimmt und ich richtig erinnere, hast du, glaube ich, gesagt, ihr habt mittlerweile fast 11.000 Bäume gepflanzt oder über 11.000 Bäume gepflanzt. Und da finde ich schon, da muss man mal ganz kurz sagen, Paule, dass, also A, dass du es mir privat erzählt hast, fand ich sehr nett, weil das war nichts, was ich irgendwie öffentlich wahrgenommen habe. Aber gleichzeitig ist es halt irgendwie so ein bisschen absurd, dass du es nicht erzählst. Warum erzählst du es nicht? Weil ich finde es schon, das ist was, da kann man stolz drauf sein. Das ist ja so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, so was kann ich leisten, was ist in dem, ich gebe etwas, was ist da drin, ich würde gerne mehr machen. Hast du das Gefühl, dass 11.000 Bäume nicht reichen?
Nee, doch, also du triffst mich ja etwas unvorbereitet hier. Danke.
Ja.
Erstmal. Also grundlegend ist Textilproduktion ja wirklich schwer sauber hinzubekommen. Also ja. Es ist einfach, es gibt 10.000 zu jedem immer. Ich habe für mich beschlossen, dass ich versuche, an einem fairen Arbeitsbedingungsort zu produzieren in der Türkei und eben nicht nach Bangladesch zu gehen oder auch nicht nach China zu gehen.
Ja.
Da ist es passiert. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass wir komplett nachhaltig sind von A bis Z, was ich sehr gerne wäre, was aber am Ende unmöglich ist. Also Martin hat das einmal durchgespielt mit Green Berlin, was es bedeutet, dass du wirklich vom Garn ab komplett nachhaltig bist. Und es gibt eben unterschiedliche, also auch chinesische Produktion. Das schlimmste Beispiel finde ich ja immer, dass quasi die erhöhte Nachfrage nach recyceltem Stoff oder Garn dazu geführt hat, dass dort einfach neben die Textilfabrik wurde eine Recyclingfabrik gebaut und eine Plastikfabrik. Also die haben quasi Plastik produziert, recycelt und dann zu Garn verarbeitet, weil die Nachfrage danach da ist, was natürlich völlig abstrus ist am Ende. Es ist super schwer, was sauber zu machen. Ich versuche natürlich irgendwie das halbwegs so gut hinzubekommen, wie wir es hinbekommen können. In der Türkei produziert, zu fairen Bedingungen dort produziert. Das sind alles Fabriken, die sauber auditiert sind, aber am Ende ist es eben nicht so, dass es zu 100% sauber ist. Und ich habe mir eben überlegt, was kann ich denn dazu tun, dass es zumindest im Ablauf irgendwie sinnvoller ist. Und das kam aus letztem Sommer, als ich in Kanada war, weißt du das noch? Da war ich bei diesen einen und da gab es genau diese Typen, die pro Produkt einen Baum gepflanzt haben. Und die, mit denen ich lang abends zusammensaß und daraus kam das halt, dass quasi, ist einer der zumindest sinnvolleren Dinge ist, weil lang was dabei bleibt und das ist jetzt auch nicht so ultra teuer, kostet jetzt nicht 10 Euro, sondern 1 Euro, wenn du es sinnvoll machst pro Bestellung. Aber ja, dementsprechend war es mir immer wichtig, dass wir halt das so wenigstens, gerade weil, also die Antwort auf Textilproduktion ist, wenn du sie wirklich nachhaltig machen willst, dann machst du sie nicht. Also, dass wir uns so viele Klamotten kaufen und dass wir sie so benutzen, wie wir sie benutzen, ist zutiefst nicht nachhaltig. Und nichtsdestotrotz möchte ich das ja machen und das ist zumindest für mich der eine Weg.
Aber finde ich, also wenn man finde ich nur gut, aber ich glaube, das solltest du durchaus, ich meine, jetzt heißt ja nicht dadurch, dass wir es im Podcast besprochen haben, dass es alle mitbekommen haben. Ich glaube, das würde ich mir etwas mehr auf die Fahnen schreiben, weil du bist ja durchaus auch jemand, der weiß, wie man öffentlich kommuniziert. Und das ist was, von dem ich fest ausgehe, dass das...
ist jetzt... Ja. Wir wollten es schon irgendwann mal erzählen. Also
Entschuldigung.
Nö, alles gut. Wir haben es jetzt erstmal gemacht. Also es geht ja nicht weg, wenn man es dann immer noch. Aber ich finde, deswegen sollte man es nicht kaufen. Also weißt du so, das ist ja das bei Paris.
Nee, gar nicht. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich finde, das steht euch ja schon irgendwie gut zu Gesicht, weil man jetzt nicht so viel um die Nachhaltigkeit weiß. Und wenn man zum Beispiel weiß, also alles, was du gerade erzählt hast, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch noch nie auf der Seite rumgetrieben und weiß nicht, ob es da vielleicht einen Rider gibt, Sustainability. Aber ich finde ja gerade sowas, das ist ja immer diesen einen Schritt mehr gehen als vielleicht viele andere, ist ja nie falsch. Und vor allen Dingen auch immer sich so die eigenen, wenn es Standards da draußen gibt, ist es leicht, sich an denen zu orientieren und zu sagen, ja, ich mache ja das, was geht. Ja, aber dann quasi den One-Step weiterzumachen und zu sagen, ich mache aber auch noch was ich für relevant halte und was von dem ich glaube, dass man das auch machen sollte. Ist ja eigentlich genau das, was viel mehr machen sollten. Also wo ich auch sage, dass man auch als Unternehmen mittlerweile nicht mehr sich davor schützen sollte, weil man sagt, naja, wir sind so ein großer Apparat, wir können das nicht. Sondern gerade die, weil sie so große Institutionen teilweise sind, die sich dann da irgendwie verwehren und sagen, da halten wir die Finger von fern. Ich verstehe gar nicht, warum nicht noch mehr Unternehmen sich da viel, 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 viel mehr einbringen, weil das ja die Veränderungen bringen würde.
Ja, natürlich. Also fairerweise muss man ja sagen, dass so jemand wie Nico Rosberg da sehr viel macht. Ne? Also wenn man sich das anschaut, was der mit dem Green Tech Festival und so weiter macht, das ist schon beeindruckend. Also das ist zumindest jemand, der nicht labert, sondern tatsächlich macht.
Ja.
Und es gibt schon auch inzwischen, aber ja, das ist natürlich, also ey, ist natürlich, also...
Entschuldigung, ich wollte dich nicht in die unangenehme Situation bringen, darüber reden zu müssen, aber das war so,
nein,
ich hatte keinen Sieger der Woche und ich fand die Geschichte zu schön, dass ich mir dachte, das kann man ruhig mal ansprechen. Ich wollte jetzt aber nicht eine unangenehme Situation bringen. Kannst ja nachträglich noch entscheiden, ob wir es rausschneiden.
Nein. Ich habe noch eine moralische Frage an dich.
Ja.
Das wollte ich zumindest mit dir kurz besprechen, weil ich weiß nicht, ob du es auf Insta gesehen hast. Ich bin Zug gefahren letzte Woche nach Köln und dann wieder nach Hamburg und dann... gab es einen Ruheabteil, also es gibt ja einen Ruhebereich im ICE, der war klar so gelabelt, es war Wagen 2, da gehe ich immer hin, weil es am leersten ist und er war komplett leer. Also ich habe mich komplett umgeschaut, ich habe mich informiert, ich habe mich hingesetzt, es war niemand da, ich habe mein Telefon rausgenommen und ich habe telefoniert. In einem Bereich, in dem Telefonieren verboten ist. Kommt der Schaffner rein, mault mich hart an, also wirklich Telefonieren verboten und sagt, so hören Sie sofort auf. Und dann habe ich gesagt, ich rufe zurück, leg auf und habe dann fälschlicherweise gefragt, aber warum denn eigentlich? Ich störe doch niemanden. Diese Frage habe ich mal ins Internet dann gestellt und ich war sehr überrascht, was ich an Antworten bekommen habe. Also es war keineswegs so, dass alle meiner Meinung sind, dass man da dann nicht telefonieren kann, sondern es war wirklich 50-50. Also die Hälfte der Leute sagt, so ist es, man muss sich an die Regeln halten, egal ob man gerade selbst entscheidet, dass diese Regeln gerade nicht sinnvoll sind. Wo kommen wir dann dahin? Genauso andersrum, völlig falsch, weil es ist ja niemand da, es kann niemand zusteigen, du bist im Weg, was auch immer.
Also
du musst mir gleich beantworten, ist daraus eine deutsche Diskussion entstanden, weil mir so viele Leute geschrieben haben, die international unterwegs waren. Ich habe dann ein Beispiel nochmal gepostet, die rote Fußgängerampel nachts, zu der man kommt, um 2.10 Uhr, es ist kein Auto weit und breit, und geht man da drüber oder nicht? Das war dann quasi die Verlängerung dieser Frage. Und auch da habe ich meine Antwort, natürlich geht man da drüber, gepostet. Daraufhin haben immer so viele Leute geschrieben, dass sie mit internationalen Freunden unterwegs waren in Barcelona und da waren Franzosen und Engländer und Kanadier und Amerikaner und Brasilianer dabei. Und von einer Gruppe von 14 Leuten bleibt genau einer stehen. Und das ist der Deutsche. Alle anderen gehen. Und diese Antwort, also so die Art der Geschichte, habe ich sehr, sehr oft gehört. Es haben tatsächlich über 30 Leute mir geschrieben. Ich werde auch immer verarscht dafür. Ist das was wir Deutschen machen? Ist das was? So,
ich habe ja keine Ahnung, wie alt die da sind, die da antworten. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, also ich würde auch nachts über eine rote Ampel gehen. Ich würde auch im Ruhebereich der Deutschen Bahn telefonieren, wenn ich der Einzige bin. Und da finde ich nicht, dass man gegen Regeln verstößt, weil da irgendwie dieser Aufkleber Ruhebereich ist. wenn es niemanden stört, da wo wie heißt es denn, da wo kein Kläger da Kläger? Auch kein, weißt du, was ich meine?
Schaden.
Ja, irgendwie so, ne? Genau. Oder da wo kein Schaden, auch kein Kläger oder wie auch immer. Ich glaube, die Intention ist relevant. Ich glaube, ja. Es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel sage, naja, nachts in der Stadt, ne? Da ist ja keiner auf der Straße, da kann ich dann 200 fahren. Das halte ich halt für einen kompletten Quatsch. Aber ich finde so diese Auslegung von, kann ich nachts bei Rot über die Straße gehen, wenn weit und breit keiner kommt? Ich würde sagen, ja. Und kann ich in einem Ruhebereich telefonieren? Ja, kann ich, wenn da keiner ist, den das stört, also wo per se der Ruhebereich ja dann nicht derjenige ist oder nicht derjenige, welcher Bereich ist, der ein Ruhebereich sein muss, weil wenn du nicht da wärst, wäre niemand in diesem Waggon gewesen und du kannst dich ja sogar dann aus, also ich hätte jetzt vielleicht sogar noch gesagt, ich habe mich extra aus dem Waggon, wo die anderen Menschen sind, zurückgezogen, um dann im Ruhebereich zu telefonieren, weil da saß niemand. Das kann ja auch sein, dass das die Intention war. Ich finde eher, das ist immer so, warum kommt der zu dir und macht dich so blöd von der Seite an? Warum kann der nicht einfach sagen, werter Fahrgast, Sie sehen, es ist der Ruhebereich, eigentlich darf man nicht telefonieren. Es ist meine Aufgabe, Sie darauf hinzuweisen, weil es nun mal per se meine Aufgabe ist, hier der Chef des Zugs zu sein und alle Leute da irgendwie unter Kontrolle zu haben. Da hier keiner ist, drücken wir mal ein Auge zu, aber seien Sie bitte so lieb, wenn jemand kommt, telefonieren Sie bitte da vorne auf dem Gang, dann wäre ja alles in Ordnung gewesen. Oder?
Ja. Aber also, das, ja klar, hat er natürlich nicht. Also,
nee, aber da fängt es ja an, aber ich würde sagen, das ist total wahrscheinlich ein deutsches Ding, weil irgendwie so an Regeln halten, ich meine, so wie auch wirklich ja jeder, die im Ausland sagt, so, you're from Germany, so you're always on point, on time. Wo ich mir auch denken würde, naja, das stimmt ja auch nicht ganz, ne? Also da muss ich nur Klaas zum Beispiel nehmen, der, glaube ich, jedes Mal Minimum 30 Minuten zu spät kommt. Und da reden wir wirklich vom Minimum. Da gibt's auch Sachen wie, heute ist der Dreh. Sorry, ist mir was dazwischen gekommen. Kannst du alleine drehen, bis dahin. Das sind immer so blöde,
weiß ich gar nicht. Es ist schwierig. Also es ist ja,
aber ich finde, dem sollte man gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, weil dann hat man schon wieder so die Diskussion darüber, ist das richtig, ist das falsch, ist das deutsch, ist das nicht deutsch. Ich glaube, das hat grundlegend was mit dem Charakter zu tun und wie man sich dem Thema nähert, ob man gegen gewisse Auflagen hier und da verstoßen sollte. Da sollte jeder für sich eine Linie finden, aber keiner sollte dem anderen Vorschriften machen. Und ich würde zum Beispiel sagen, solange das niemandem einen Schaden davon trägt, kann man das machen. Aber, und das ist ja dann wiederum das Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe, das bedeutet aber nicht, dass man mit 200 durch die Innenstadt fahren darf, nachts um zwei, weil da keine Autos mehr fahren oder keine Menschen mehr auf der Straße sind. Weil das wiederum, finde ich, sagt der gesunde Menschenverstand, ist Quatsch.
Ja.
Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Sag mal, wir haben gar keinen Bildungsauftrag bis hier gehabt. Woher kommt das? Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Und es ist, ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass ich das nachgeschaut habe. Weil ich
glaube, das hat was.
Ja.
Also, das hat was mit der Bettpfanne zu tun.
Mhm.
Die quasi, wo früher gab es ja keine Toiletten, deswegen gab es Bettpfannen. Und die waren immer unter den Betten. Und unter den Betten haben sich eben auch die Haushunde von französischen Königen aufgehalten, weil die die Wärme abgegeben haben. Und damit die Bettpfanne nicht ganz kalt war, weil das aus Kupfer war. Und Kupfer ist ja dann leider sehr, sehr kalt. Und wenn man dann seine Notdurft verrichten wollte, war die Kälte unangenehm für den französischen König. Und deswegen sind die Hunde in den Bettpfannen platziert worden, bevor sie benutzt worden sind. Und als dann quasi was Außergewöhnliches passiert ist, wie ein gewonnener Krieg oder
eine tolle
Symphonie.
Ich breche hier ab. Es ist viel, ich habe noch gedacht, mal gucken, wie du die Kurve versuchst zu bekommen. Es ist total simpel und wunderschön. Die Redewendung bezieht sich auf eine alte Geschichte von Till Eulenspiegel. Dieser arbeitete einmal bei einem Bierbrauer, der einen Hund hatte, der Hopf hieß. Als der Braumeister Eulenspiegel sagte, er solle Bier brauen und dabei sorgfältig den Hopfen sieden, warf er den Hund, Klammer auf, Hopf, Klammer zu, in die Braupfanne.
Sag mal.
I don't know, aber es ist tatsächlich, also Quelle möchte ich hier mit angeben, ist Geolino, also das Jugendmagazin von Geo. Und ich glaube nicht, dass die hier Quatsch reinschreiben. Ich hab wirklich, ne, weil ich dachte mir so, wo kommt denn das eigentlich her? Ich hatte Angst, dass es irgendwas Asiatisches ist oder so. Dachte mir, dass dem will ich doch mal nachgehen, wo das wohl herkommt. Ja. Und war dann sehr froh, als ich dann irgendwann diese Geolino-Quelle gefunden habe, weil da wusste ich dann wiederum, okay, das ist tatsächlich eine wahre Geschichte, natürlich von Till Eulenspiegel, aber dachte ich mir, teile ich nochmal mit dir am Ende dieses wunderschönen Podcasts.
Wir sprechen nächste Woche wieder, oder?
Wenn du möchtest, gerne. Wo bist du
nächste Woche? Was passiert?
Ich düse morgen nach Berlin. Da werden wir das wunderbare Spiel der U21-Nationalmannschaft kommentieren.
Darf ich mir da was wünschen?
Was denn?
Ich würde gern das Wort schon schön, also den Ausdruck, den finde ich,
ja,
den finde ich gut. Den sage ich jetzt manchmal schon auf Instagram.
Ja.
Kannst du morgen während des Spiels einmal schon schön kommentieren? Einladen. Kannst du das einbauen?
Ja.
Das würde mich sehr freuen.
Das kriegen wir hin.
Okay.
Das kriege ich hin. Und du, was machst du die Woche?
Ich weiß noch nicht. Sehr, sehr gutes Wetter.
Sehr, sehr gutes Wetter. Ja, hier auch. 4 Grad.
Ja, ja, es ist, jetzt ist die Zeit, wo ich wirklich froh bin, hier zu sein und guck mal, was so passiert. Ja, es gibt 1-2 Pläne, aber jetzt nichts Großartiges. Ich habe ein bisschen... Rückreise war easy, also so keinerlei Probleme, aber ich kämpfe ein bisschen mit dem Jetlag seitdem. Mein System hat es nicht so gut verarbeitet wie auf dem Hinflug, muss ich sagen. Aber jetzt langsam.
Okay.
Jammern auf hohem Niveau.
Ich mache jetzt, einen ganz, ganz eleganten Abgang. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf.
Okay. Tschüss. AWFNR wird präsentiert von
O2, für mehr O in deinem Leben.